SRF 2 Kultur. Die Sendung Reflexe am Mikrofon Christoph Keller. Es ist wieder Ruhe eingekehrt auf dem Taksimplatz. Es ist eine gewaltsam erzeugte Ruhe und fraglich ist, wie lange bleibt es noch ruhig in Istanbul auf dem Taksimplatz? Mit seinem gewaltsamen Vorgehen gegenüber den Demonstranten auf dem Taksimplatz in Istanbul hat sich Ministerpräsident Erdogan jedenfalls viele Sympathien verscherzt. Mehr noch, er hat mit seinem augenfälligen Bezug zur alten osmanischen Größe der Türkei die notwendigen Diskussionen um die Zukunft des Landes blockiert. Der Historiker und Türkei-Spezialist Hans-Lukas Kieser analysiert die Lage in der Türkei. Und Hans-Lukas Kieser, Sie sind weit in der Provinz unterwegs, in der Nähe von Izmir. Wie ist das da draußen in der Provinz in der Türkei? Hat sich diese ganze Protestbewegung in Istanbul denn auch auf die Provinz ausgewirkt?
Das hat sie sich durchaus, auch wenn sie vor allem in den Metropolen wirkt und sich auswirkt. So habe ich aber vorgestern Abend zum Beispiel eine kleine Kundgebung auch in einem kleinen Ort mit kaum 3000 Einwohnern kurz miterlebt. Das waren einerseits Rechtsnationalisten, andererseits kemalistische Linksnationalisten, also was sie sich verstehen. Also es gibt durchaus auch sozusagen weit in der Provinz Spuren und natürlich je spezifisch, also in alevitischen Orten wie Tunceli zum Beispiel, dort ist von Anfang an eine sehr starke Bewegung gewesen.
Also eine sehr heterogene Bewegung auch in der Provinz.
Durchaus, durchaus. Junge Männer, rechtsnationalistisch und dann aber am selben Ort, eine Stunde später, viele Frauen in einem Zug, die riefen, wir sind die Soldaten Atatürks und die sich eben als Linksnationalisten verstehen.
Dieser Nationalismus scheint sich ja durch alle diese Kundgebungen durchzuziehen. Auf der einen Seite schwenkten lange Zeit die Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Taksim und auf dem Gezi-Platz eben ihre türkischen Fahnen und gleichzeitig appellierte ja Recep Erdogan, der Ministerpräsident, an diesen Nationalismus. Dieser Nationalismus scheint also im Zentrum der ganzen Debatte zu stehen.
Das würde ich nicht ganz so sehen. Sicher werden viel nationalistische Symbole sichtbar, auch Diskurse bemüht. Aber andererseits der Beginn des Ganzen, der Kern, das ist nicht Nationalismus gewesen. Das ist Sorge um einen Park gewesen. Das ist Sorge um die Missachtung von lokaler Demokratie gewesen. Da stand an vorderster Front ein Parlamentarier der BDP-Partei, die generell als die kurdische Partei ausgegeben wird. Also da war effektiv nicht Nationalismus im Zentrum, aber es ist fast unvermeidbar, dass Sie in der Türkei dann bei Demonstrationen auch immer diese Referenzen sehen und dass sich auch entsprechende Gruppen mit ihren nationalistischen Referenzen lautstark einbringen wollen. Aber das ist nicht der Kern der Bewegung, so wie sie begonnen hat.
Hans-Lukas Kieser, Sie sind Historiker, Sie haben sich intensiv mit der Geschichte der Türkei beschäftigt, insbesondere auch mit der Kurdenfrage. Es hat ja seit 1980 keine solchen Unruhen mehr gegeben in der Türkei. 1980, das war auch das Jahr des Militärputschs. Sind wir gewissermaßen wieder an einer solchen Situation vorbeigeschrammt?
Wir sind in einer, wenn man so sagen will, kritischen Wegscheide, wo es in verschiedene Richtungen gehen kann. Wir sind aber aus einer anderen Perspektive gesprochen keineswegs an diesem Punkt, da das Militär entmachtet ist. Das Militär ganz klar der zivilen Autorität unterstellt ist. Das ist eine große Errungenschaft der AKP-Regierung von Erdogan. Also ja und nein. Ja insofern als die Perspektiven durchaus eben sehr viel Kritisches, Unwägbares enthalten, dass es klar ist, dass es auf diese Weise nicht weitergeht, dass auch recht viel Gewalt, wenn auch in keinem Fall vergleichbar mit derjenigen des Militärputsches, nun doch sichtbar geworden ist. Da kann man ein Jein darauf antworten.
Sie haben gesagt, das Militär sei weitgehend entmachtet, eine Errungenschaft der Regentschaft von Recep Erdogan. Und das heißt aber doch nicht, dass sich die Rechte in der Türkei deshalb still verhalten würde. Die ist ja immer noch präsent und Sie haben ja vorhin gesagt, die ist durchaus auch in der Provinz präsent, die Kemalisten, wie man sie nennt, in der Türkei.
Richtig, also eben wir haben ein Bild vor uns, in dem es diesen Kern der Bewegung gibt, von dem wir vorher gesprochen haben. Aber wir haben natürlich auch alle anderen, die auf den Zug aufspringen wollen, die sich mehr oder weniger als Verlierer der letzten 10 Jahre sehen oder zumindest finden, sie sollten mehr Anteil haben an der Entwicklung. Und dazu gehören durchaus auch extreme Rechte. Und die jetzt eben auch sichtbar werden, also auch die MHP, das ist die wichtigste Gruppe und Partei in dieser Ecke, die hat sich natürlich da auch einzuklinken versucht. Sie hat aber sicher nicht die Führung in irgendeiner Weise nehmen können. Da hat sich die Bewegung von Anfang an im Kirgisipark auch dagegen gewehrt und immer lautstark auch zu verstehen gegeben, dass sie keine politische Partei seien.
Sie sagen, die Verlierer der letzten 10 Jahre, dieser 10 Jahre von Ministerpräsident Recep Erdogan. Wer hat denn in den letzten 10 Jahren in der Türkei gewonnen, ganz generell, und wer hat verloren?
Also gewonnen haben auf verschiedenen Ebenen. Sagen wir mal zuerst die wirtschaftliche Ebene, aber damit verbunden ist durchaus auch eine kulturelle Ebene. Und da wäre dann ein Kulturkampf anzusprechen. Also gewonnen haben mittelständische Unternehmer, die von einem muslimischen, konservativen Hintergrund kommen, vom selben Hintergrund, von dem Ministerpräsident Erdogan herkommt und wo die Solidarität relativ groß ist untereinander, wo man durchaus auch eine Leidensgeschichte teilt, eine Jahrzehntealte der Repression, die es eben unter dem Kemalismus gab, gegenüber einer frommen Muslimen, die in irgendeiner Weise sichtbar wurden, auch die Verachtung kemalistischer Eliten gegenüber frommen Menschen, die von der Kopfbedeckung her zum Beispiel sichtbar wurden. Also da winkt dann logischerweise die Kopftuchdebatte auch. Nun, also diese große Gruppe, das sind die Gewinner. Also da hat Erdogan wirklich auch alles dafür getan, dass sie die Gewinner sind. Andererseits hatte die Gruppe ein großes Potenzial. Das waren disziplinierte und sind diszipliniert arbeitende Menschen. Die haben in den Stadtverwaltungen einfach ganz schlicht bessere, diszipliniertere und kundenorientiertere Verwaltungen zustande gebracht. Auch übrigens stärker an ökologischen Anliegen orientiert. Also in einem Wort, die haben besser gearbeitet und sind nicht umsonst die Gewinner geworden. Nun, daraus ist auch eine Art Kulturkampf geworden, durchaus auch forciert worden, eben über Erdogan. Also da muss man durchaus seine Persönlichkeit einbringen, nämlich, dass er in die Lebensweise eingreift, in einer Weise, zum Beispiel mit Alkoholverboten, mit der Erschwerung des Alkoholkaufs, auch gewissen Verboten in der Nähe von Moscheen oder mit Namensgebungen oder mit einer städtischen Architektur, die auch zurückgreift in die osmanische Zeit, die alle eben dann nun über wirtschaftliche Gewinner, auf administrative Gewinner hinaus dann eben eine gewisse Dominanz auch dieser muslimischen, zum Teil osmanisch-muslimischen Kultur kultiviert, sichtbar macht und gewissermaßen dann ein Stück weit auch aufoktroyiert.
Also das Osmanische auch durchaus in einem positiven Sinn, in einem Sinn einer effizienten, guten Verwaltung, das wird zelebriert. Gleichzeitig sagen Sie, es wird in das Lebenskonzept der Menschen eingegriffen und diese Bewegung, das war gewissermaßen die Gegenbewegung, die laizistische, weltoffene Gegenbewegung, die eben sagt, wir wollen uns unser Leben nicht vorschreiben lassen.
Richtig, also das ist sozusagen das ist die kritische Schwelle, die Ministerpräsident Erdogan überschritten hat, die er natürlich vor allem auch in den Augen derjenigen sei es, die sich direkt als Verlierer verstehen im Sinne der kemalistischer Gruppen, sei es liberaler Gruppen, die einfach ganz klar sehen, dass da eine unzulässige Einmischung ins Privatleben stattfindet, die zugleich mit einer extrem halt zentralistischen Art der Politik in der Türkei verbunden ist, die dann mit sich bringt, dass ein Ministerpräsident darüber bestimmt, was aus einem Park in einem Quartier in Istanbul werden soll. Nun, also eben da ist dann einerseits dieser Zentralismus, andererseits dann dieser, nennen wir es mal Kulturkampf, sind zwei Faktoren, die effektiv gleichsam eben in diesem Bild das fast zum Überlaufen gebracht haben.
Dieser Kulturkampf wird ja auch mit Symbolen geführt, also mit öffentlichen Zeichen, und diese Umgestaltung des Taksim-Platzes könnte man ja auch als eine Art symbolische Politik nennen, mit der eben dieses Osmanische, dieses Großtürkische hätte gezeigt werden sollen.
Das ist so, das ist so. Das ist, und das ist auch das Problem. Also es sind ja viele Errungenschaften da und niemand kann vernünftigerweise wünschen, dass diese Errungenschaften verloren gehen. Es ist gleichsam eine neue Türkei da. Es ist eine Art stiller Revolution über die Bühne gegangen in den letzten 10 Jahren. Aber es ist eben dann dieses penetrante, vor allem in den letzten 2, 3 Jahren, diese penetrante Sichtbarmachung von osmanischen, wie soll ich sagen, osmanischen Bezügen auf verschiedenen Ebenen, Architektur, in den politischen Diskursen, auch in der Geschichte natürlich, die eben einfach über die Grenze hinausgegangen sind und die zugleich, also die Grenze dessen, was integrativ wäre für diese neue Türkei, nennen wir sie mal so, was sich dann nicht mehr integrativ auswirkt, sondern was sich polarisierend auswirkt, das ist eine große Schwäche Erdogans. Und von daher eben hat dadurch auch Erdogan gleichsam seine Limite ganz klar an den Tag gelegt.
Worum geht es denn Erdogan in diesem, Sie sagen, dem Kulturkampf? Warum dieser Rückbezug auf dieses osmanische Erbe? Lange Zeit hat ja die Türkei von einer durchaus laizistischen Tradition gelebt, unter Atatürk. Warum nun diese Hinwendung zum Osmanischen?
Ja, weil halt unter dem Kemalismus effektiv das Osmanische verdrängt wurde, auch pauschal abgewertet wurde. Und auch die geschichtliche Wirklichkeit verfälscht wurde, denn in der Tat war es ein muslimischer türkischer Nationalismus gewesen, der bis um mit dem Unabhängigkeitskrieg, also bis 1922, die tatsächliche politische Kraft gewesen war, also insofern die neue, also die damalige neue Türkei geschaffen hat. Und das wurde gleichsam dann eben durch Mustafa Kemal Atatürk selbst ein großes Stück weit verdrängt. Der Islam wurde möglichst stark aus der Öffentlichkeit zurückgedrängt. Es wurde versucht, über Rassenanthropologie unter anderem ein total neues Fundament jenseits des Islams, jenseits der Religion zu schaffen, was nicht der historischen Entwicklung damals, 1910er und 1920er Jahre, entsprochen hat. Also da haben wir auf der Ebene Geschichte eine Reaktion, die nun nach 80 Jahren gekommen ist. Und andererseits gibt es ganz schlicht osmanische Ressourcen, die mit Recht auch genutzt werden. Also das hat die AKP absolut klug gemacht.
Welche Ressourcen meinen Sie da, Hans-Lukas Kieser?
Ja, also die osmanische Welt, das war eine riesige Welt und die hat über viele Jahrhunderte bestanden. Das war die längste und ausgedehnteste muslimische Herrschaft, die es überhaupt in der Geschichte gegeben hat. Da ist sehr viel an Know-how, an Erbe von der Architektur bis hin zum Umgang multiethnisch, multireligiös vorhanden gewesen, das durchaus mit Recht, aber eben, und da kommt dann die Kritik, selektiv und historisch kritisch geltend gemacht werden darf im 21. Jahrhundert.
Also Eine Rückkehr des Verdrängten in der Geschichte, sagen Sie, Hans-Lukas Kieser. Gleichzeitig verdrängt ja diese osmanische Prachtwelt, die jetzt da wieder heraufbeschworen wird, wiederum auch einen Teil der Geschichte. Zum Beispiel eben die Vertreibung und den Genozid an den Armeniern. Das sind ja alles Dinge, die bisher, darauf verweisen Sie auch zu Recht in einem Ihrer Aufsätze, Dinge, die historisch noch nicht aufgearbeitet sind.
Richtig, also vorausschicken möchte ich und muss ich auch, dass die AKP und auch der Parteichef durchaus viel weiter gegangen sind in Sachen historischer Kritik als die, sagen wir mal pauschal, Kemalisten vor ihnen. Nur zu wenig weit. Ihnen liegt relativ nahe, dass Sie den Kemalismus kritisieren, damit die 1920er Jahre, die 1930er Jahre. Aber das international bekannteste und tatsächlich schwerwiegendste Thema ist der Völkermord an den Armeniern. Da scheint auch effektiv die AKP oder zumindest der Ministerpräsident keinen Rat zu wissen, wie er richtig damit umgehen soll. Hat aber, ich betone es nochmals, durchaus mehr Bereitschaft gezeigt und übrigens auch mehr Sensibilität dann im konkreten Umgang mit den Armeniern, als das die Politiker vor ihm getan hatten.
Dazu gehört ja auch die Kurdenfrage. Viele Beobachter haben gesagt, diese Demonstrationen jetzt in Istanbul kommen eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil eben die Verhandlungen mit den Kurden eigentlich vor einem Abschluss stehen. Auch in Sachen Kurden hat ja Erdogan eigentlich Schritte getan, die andere vor ihm nicht getan haben.
Richtig, das muss man einfach schlicht mal feststellen. Nun, die Risiken sind durchaus da. Zugleich sind die Chancen da, denn gerade die politische Landschaft in Bezug auf die Kurden, nicht nur in der Türkei, sondern da müssen wir natürlich den ganzen Nahen Osten sehen, die hat sich dramatisch verändert in den letzten 10, 20 Jahren. Die Kurden sind ein wirklich bedeutender Faktor geworden im Nahen Osten. Das ist eine Gruppe, die sich transnational organisieren kann. Das sind Menschen, die besser politisiert sind, ich meine, die informierter sind als die meisten anderen Gruppen. Also und da meine ich zuerst in der Türkei, aber man kann die anderen Länder wahrscheinlich dazu nehmen. Das heißt, wir haben es mit einer Gruppe zu tun, die gelernt hat in einer langen Leidensgeschichte im 20. Jahrhundert, was sie will und was sie braucht. Und die nun nicht zuletzt wegen aus ihrer eigenen Stärke und Organisiertheit heraus nun eben auch die türkische Regierung unter Erdogan dazu bewegt hat. Aber da hat es natürlich den Mut effektiv der Regierungspartei gebraucht, einen Friedensprozess einzuleiten, Gespräche mit der PKK, mit Öcalan, den Führer der PKK, der inhaftiert ist, auch einzuleiten, zu führen und sich also zu ihm als einen Partner zu bekennen, wenn das auch zum Teil ambivalent geschieht. Nun, also dieser Prozess ist tatsächlich unterwegs. Man fragt sich, ob das eine gleichsam das andere nun zerstört.
Was ist da Ihre Einschätzung, Hans-Lukas Kieser?
Ja, ich bin gerne optimistisch und dann würde ich mal aus einem optimistischen Blickwinkel sagen, das sind sehr wichtige Lektionen, die gelernt werden können, bei allem Schaden, aber der Schaden ist doch, wenn wir jetzt ins Nachbarland Syrien schauen, glücklicherweise noch sehr beschränkt. Nun, also die Chancen sind, dass eine Lektion in Demokratie gelernt wird und mit den Kurden wird es nur auf dem Niveau einer entwickelten Demokratie, die über das parlamentarische System hinausgeht, die also regionalisierte Demokratie anerkennt, die anerkennt, dass Zentralismus Grenzen hat, und zwar demokratische Grenzen, zugleich auch minderheitliche Grenzen, die nicht nur von den Prozenten in den Wahlen spricht. Nun, also Frieden mit den Kurden wird nur unter dieser Voraussetzung möglich sein. Da genügt muslimischer Paternalismus und Solidarität nicht, die etwas zu stark noch im März im Vordergrund gestanden sind. Also insofern könnte diese Bewegung tatsächlich eine ganz wichtige Lektion auch sein, die nötig ist, absolut unabdingbar ist, damit es mit den Kurden wirklich zu einem Frieden kommt und nicht nur zum Beginn eines Prozesses des Friedens.
Ist es denn so, dass aus dieser reichen osmanischen Geschichte, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, die jetzt ja zum Teil auch wieder bemüht wird, zum Teil eben mit problematischen Symbolen, mit der Benennung einer Brücke, die ja auch zu Kontroversen geführt hat, mit Alkoholverboten und so weiter und so fort. Gibt es aber in dieser reichen osmanischen Geschichte denn auch so etwas wie Referenzpunkte hin zur Pluralität, wo eben diese Kurdenfrage durchaus auch kulturell und auch ideologisch eingebettet werden könnte?
Doch, das gibt es. Das ist die Reformzeit von Mitte des 19. Jahrhunderts, wo wir gleichsam avantgardistische, utopische Ansätze finden, wo eine solche Pluralität mit Egalität, also mit demokratischer und rechtlicher Egalität verbunden werden sollte. Das ist nicht gelungen, da haben verschiedene Faktoren nicht gestimmt. Der eine war der Zentralismus des Staates. Also, da sind wir wieder bei diesem Punkt, denn ohne eine gute Dosis an Regionalisierung kann das nicht gehen. Aber wohlverstanden, die Referenzen sind da, die Erfahrung eines Zusammenlebens von Vielfalt, die ist da und die ist durchaus auch in mancher Hinsicht positiv gewesen. Nur darf man eben die osmanische Referenz nicht absolut setzen. Sie taugt nicht absolut gesetzt, sondern sie führt effektiv in die Sackgasse heutzutage.
Das heißt, es müsste so etwas wie Demokratie, eben Meinungsäußerungsfreiheit und Liberalität und Menschenrechte eben in dieses osmanisch-muslimische Konzept des Recep Erdogan eingebaut werden.
Wohlverstanden, die Menschenrechte, die sind durchaus schon artikuliert worden, auch schon in Mitte des 19. Jahrhunderts. Also wir dürfen da nicht unterschätzen, was Intellektuelle und Politiker damals bereits projizierten, auch als Zukunftsmöglichkeiten für ihre Welt. Aber es ist exakt so, dass nun diese Ressourcen, die zu Recht gefördert werden von der Regierungspartei, dass diese Ressourcen ganz dezidiert verbunden werden müssen mit den modernen Errungenschaften, die Regierungspartei zu Recht in der EU gesucht hat. Also sie hat sehr vieles richtig gemacht, um es auf den Punkt zu bringen. Sie hat die Standards der EU als ihre Standards auch gleichsam verinnerlicht. Es ist von daher sehr vieles eigentlich da auch. Nur steht da dann eben dieser Zentralismus und verbunden mit diesem Zentralismus diese politisch egozentrische, dominante Figur des Ministerpräsidenten im Wege. Er sieht dann sehr rasch überall Feinde, die ihn angreifen. Und das hängt mit diesem Egozentrismus oder eben auch politischen Zentralismus zusammen. Er könnte anderen fähigen Personen in seiner Partei auch mehr Kompetenzen geben oder eventuell ganz schlicht auch in eine hintere Reihe zurücktreten. Er hat so viel geleistet, das dürfte er sich ruhig sagen.
Kann denn ein solches, ich sage es jetzt nochmals, ein solches osmanisch-muslimisches, durchaus auch imperial auftretendes Land Türkei ohne eine zentrale Figur wie Ministerpräsident Erdogan überhaupt existieren? Fordert dieses Osmanische nicht eben durchaus auch so etwas wie eine sultaneske Figur hervor, die jetzt eben in der Figur des Recep Erdogan auf den Plan getreten ist?
Wenn wir das von diesem Rahmen her denken, ja, aber das wird nicht gut herauskommen. Das reicht nicht, um die Herausforderung zu bewältigen, die im Nahen Osten und in der Türkei vor uns stehen. Dann werden, wenn wir in diesem Rahmen weitergehen, dann sind eben auch desintegrative Entwicklungen absolut absehbar. Da sind verschiedene Gefahren, von denen ich lieber nicht spreche.
Sprechen Sie darüber, Hans-Lukas Kieser, welche Gefahren?
Ja, nun, also natürlich, man kann natürlich pessimistische Szenarien entwerfen. Wenn man diese Polarisierungsdynamik ins Auge fasst, also dass da Hunderttausende mobilisiert werden durch den Parteichef, gleichsam um zu zeigen, ich bin stark und ihr seid weniger stark. Da wird also wieder in alten Grenzen gedacht und im schlimmsten Fall führt das zu etwas wie Faschismus, Aber das Ideale wäre natürlich, dass möglichst an einem Strick gezogen würde und Demokratie in diesem umfassenden Sinn für die Türkei, aber auch für die Kurden und zusammen mit Regionalisierung sich verwirklichen könnte.
Es ist im Moment still auf dem Taksim-Platz. Die Menschen demonstrieren still und stumm. Sie sind aber noch präsent. Hans-Lukas Kieser, aus Ihrer Perspektive, in welche Richtung sollte sich jetzt diese Bewegung entwickeln, damit sie in der doch sehr labilen Lage heute eine Stimme kriegt, ernst genommen wird und auch einen Beitrag leistet, direkt oder indirekt, in Richtung einer demokratischen, offenen und pluralistischen Türkei?
Nun, also wichtig ist, dass sie nicht instrumentalisiert wird, dass sie weiterhin sehr geistreich, kreativ und mit wichtigen zentralen Botschaften auftreten kann. Es wäre wünschbar, dass innerhalb der Regierungspartei, die nun einfach mit Abstand die stärkste ist, sich Kräfte formieren, kühner werden, auftreten und diese Werte, diese Bewegung, die vom Gezi-Park ausgegangen ist, diese Werte teilt, diese einbringt, würde man sagen, aber das ist eine Vermutung, dass die Hälfte der AKP durchaus Werte dieser Bewegung teilt. Wir sind also nicht total sozusagen in einem Niemandsland, wo nicht auch politisch, also über die basisdemokratischen Stimmen hinaus etwas entstehen könnte.
Danke, Hans-Lukas Kieser, an den Ort, wo Sie sind, in der Nähe von Izmir, weit weg in der türkischen Provinz. Und das war die Sendung Reflexe zum Konflikt in der Türkei, zum Kulturkampf in der Türkei. Die Fragen stellte Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.